Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Blaulicht-SMS. Verlässliche Alarmierung per Smartphone-App und Einsatzmonitor.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in dieser Folge geht es um einen Einsatz voll mit Überraschungen. Zuerst rückt die Feuerwehr zu einem Wasserschaden aus, also ein Routineeinsatz. 100 Meter entfernt kommt es dann aber plötzlich zu einer Gasexplosion in einem Wohnhaus. Gärten brennen, 65 Häuser werden evakuiert. Mittlerweile ist klar, bei einem Wohnhaus hätte eine Wärmepumpe installiert werden sollen und bei einer tiefen Bohrung ist Wasser ausgetreten. Überdurchschnittlich viel Wasser, über 1000 Liter pro Minute. Aber nicht nur Wasser, sondern auch Erdgas. Und dieses Erdgas breitet sich unterirdisch in der gesamten Siedlung aus. Unter schwierigsten Bedingungen muss dieses Bohrloch dann wieder verschlossen werden. Passiert ist dieser Einsatz in Freiendorf bei Ansfelden. Das ist ca. 10 Kilometer südlich von Linz. Über diesen Einsatz sprechen wir heute mit Helmut Födermeier, Bezirksfeuerwehrkommandant Linz-Land. Herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Und bei so einem komplexen Einsatzgeschehen, da arbeiten Expertinnen und Experten natürlich interdisziplinär zusammen. So auch Alfons Forster. Er ist Experte für Brunnenbau, Seniorchef von Forster Brunnenbau. Das ist das älteste Brunnenbauunternehmen Österreichs. Heute ist er in Pension, aber er war auch ehemaliger Innungsmeister, Stellvertreter für Baunebengewerbe und Berufsgruppensprecher der Brunnenbauer. Herzlich willkommen, Herr Forster.
Hallo, grüß Sie.
Helmut, anfangs ist die Feuerwehr Freiendorf alarmiert worden zu einem Wassergebrechen. Was ist da genau passiert? Wie ist das abgelaufen?
Ja, es ist zu einem Routineeinsatz ist alarmiert worden, weil durch ein Bohrloch ca. 1000 Liter pro Minute herausgequollen sind. Und bei der Bohrtechnik ist es ja Usus, dass man ja diese Bohrsedimente in zwei Absetzmulden auffängt, damit sich die schweren Teile des Wassers da absetzen können und nur das Überwasser dann abgeleitet wird. Aber durch diesen massiven Wasseraustritt wurde dann circa nach 2 Stunden die Feuerwehr zur Hilfe geholt, weil es übergegangen ist und die Feuerwehr mit Tauchpumpen diese Container ausgepumpt hat und in den Kanal abgeleitet hat.
Mhm. Ab wann war dann klar, dass es dann nicht nur um einen Wasseraustritt geht? Was waren die ersten Zeichen?
Zum Glück sind unsere Feuerwehrmänner sehr sensibel, wenn man zu einem Einsatz kommt, wo man rundherum, also sage ich, diese Technik, die angewendet wurde, ja nicht alltäglich ist oder für einen Feuerwehrmann ja auch nicht selbstverständlich ist. Und sie haben sich das erklären lassen, wie das funktioniert. Und ein Feuerwehrmann hat bemerkt, dass ober dem Container sein Flimmern festzustellen ist. Weil es an dem Tag relativ heiß war, hat man nicht gewusst, das ist durch die warme Luft. Und dann hat doch ein Feuerwehrmann gesagt, na, ich messe da mal zur Sicherheit. Und da ist dann festgestellt worden, dass der Gasanteil sich in dem Container, wo er sich niederschlägt, dort schon die untere Explosionsgrenze erreicht hat. Aber rund um den Container war einfach durch die Luftverwirbelung, durch den leichten Wind, den es gegeben hat, waren keine gefährlichen Messsubstanzen mehr oder gashaltigen Vermengungen festzustellen. Aber trotzdem hat es der Feuerwehr keine Ruhe nicht lassen und hat mich dann telefonisch informiert und hat mir das geschildert und hat gesagt, naja, könnte was sein, könnte nichts sein. Ja, von der Ferne war es für mich auch schwer zu beurteilen und bin dann selbst nach Freiendorf gefahren.
Herr Forster, bei dieser tiefen Bohrung, da ist es ja eigentlich um eine Wärmepumpe gegangen, die hätte da installiert werden sollen. Da wird ein Loch ca. 115 Meter tief gebohrt. Bei 90 Meter ist es dann aber zu diesem unkontrollierten Wasseraustritt gekommen. Wie üblich ist das? Über 1000 Liter pro Minute, ist das eine ungewöhnliche Menge oder passiert das regelmäßig? Muss man damit rechnen?
Das Ganze so. Normalerweise ist dort eine Mächtigkeit von der Dichtschicht, das ist der Stauer, der Schlier, von circa über 150 Meter. Wir haben dort in dieser Gegend, wir sind ja nur 8 Kilometer weg von unserem Betrieb, das ist ja unser Haupteinsatzgebiet da auch, da kennen wir den Untergrund ja sehr gut und dort ist man unverhofft auf eine Sandlinse, wo unterhalb vom Schlier Gas und Wasser drin war. Eigentlich kennen wir das nicht. Im Schlier sind kleine Gasmengen immer vorhanden und das ist bei jedem Schachtbrunnen. Wenn man da einsteigt, hat man die Verpflichtung, dass man den Gasgehalt misst. Einmal ist ein bisschen mehr, einmal ist ein bisschen weniger. Aber die große Menge, die was man dort gehabt, die hat man eigentlich nicht voraussagen können. Und was noch dazu gekommen ist, das ist die große Wassermenge von ca. 1000 Liter pro Minute. Und uns Gas dazu. Das sind zwei Komponenten zusammengekommen, das was zu dem großen Einsatz geführt hat.
Jetzt gibt es in Österreich 75 Bohrunternehmen. Die sind alle gut ausgelastet. Tiefenbohrungen sind gerade sehr beliebt. Auch Ihr Brunnenbauunternehmen ist gut ausgelastet. Sie haben 500 Bohrungen im Jahr. Muss ich als Feuerwehrmann jetzt damit rechnen, dass bei so einer tiefen Bohrung auch diese großen Mengen an Erdgas austreten, oder sind es meistens die kleinen Mengen, von denen Sie vorher gesprochen haben?
So eine große Menge wie da haben wir eigentlich noch nie gehabt. Einerseits Wasser-Gas-Gemisch, das haben wir noch nie gehabt und kennen wir in unserem Gebiet nicht. Artesisch gespannte Grundwasser, das heißt, was über Tage tritt, das hat man öfters. Wenn die Behörde das weiß, dann gibt es eine Tiefenbeschränkung, da darf man gar nicht reinbohren. Das heißt, das ist ja wasserrechtlich zu bewilligen. Und beziehungsweise ein Anzeigeverfahren. Und da gibt es einfach eine Tiefenbegrenzung, wenn man halt weiß, es ist in dem Fall, wenn man es gewusst hätte, bei 100 Meter aufwärts oder bei 90 Meter aufwärts wird es kritisch, dann wird dann schon die Behörde, man dürft höchstens 80, 70, 80 Meter bohren. Dann muss man halt mehrere Bohrungen machen, dass man die Energie, die man fürs Gebäude braucht, rausbringt.
Helmut, du bist dann am Weg zum Einsatzort gewesen. Wie ist es dann weitergegangen? Was ist passiert?
Ja, ich bin dann beim Einsatzort eingetroffen. Die Feuerwehr hat mir dann die Örtlichkeit, hat mich unterwiesen, wie es dort ausschaut. Und aufgrund der Lage war es ja dann nur mehr möglich, dieses Meerwasser durch die Tauchpumpen in den Kanal abzuleiten. Auf meinem Anraten hin ist dann ständig eine Gasmessung durchgeführt worden, weil ich natürlich weiß, abfließendes Wasser nimmt Gase und speziell, wenn es fast die gleiche Dichte hat wie Luft, das nimmt in der Strömung und Geschwindigkeit ja Gase mit. Wir haben dann entlang dieses Kanalstranges ständig Messungen durchgeführt, um dort keine explosive Grenze zu erreichen, weil das ist, wollte ich auch bei manchen Einsätzen, dass man weiß, wenn man sich ja informiert, wie geht es oft andere bei den Einsätzen, oft auch schon dort zu Explosionen gekommen. Wir waren zwar beim Gas festgestellt, aber eben weit wieder unter der unteren Explosionsgrenze. Und ich habe mir aber dann erkundigt, weil ich dann gesagt habe, jetzt müssen wir schon den Landesgeologen über den Notruf um Rat fragen, weil in einer Tiefe von 90 Meter weiß ja keiner, was da unten wirklich los ist. Und vor allen Dingen hat sich die Frage gestellt, ja, hört das irgendwann einmal auf zum Rennen oder geht das Tage jetzt oder ist das Monate? Oder? Und wir haben dann den Geologen zu Rate gezogen, der uns einen Bericht hat, ja, es ist gar nicht so abwegig, dass da Wasser und Gas miteinander rauskommt. Wir sollen aber dort noch pumpen und wenn das nicht in ein paar Stunden dann aufhört, dann sollte man sich nochmal melden und er kommt vor Ort. Zeitgleich haben wir aber auch schon die Bezirkshauptmannschaft bei uns in Kenntnis gesetzt, die den Bereitschaftsdienst vor Ort gebracht hat. Beziehungsweise auch der Bürgermeister wurde von uns informiert, der ebenfalls vor Ort gekommen ist. Und da war die Lage noch ganz normal. Es war eine Pumparbeit. Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen, die auch von der Behörde nachgefragt worden ist, die haben wir alles gemacht. Wir haben rundherum dort, wo wir tätig waren, eben die Maßnahmen des Messens gemacht und haben aber auch schon gesagt, naja, wir müssen sich Gedanken machen, was passiert, wenn dieser Wasserstrom nicht aufhört. Also, da haben wir schon gewusst, aber wir wollten eben noch zuwarten, weil das Wasser an und für sich noch abzuleiten war. Es ist nur eine Frage zu dem Zeitpunkt der Zeit gewesen, wie lange könnte das eventuell dauern.
Irgendwann ist es dann zu einem lauten Knall gekommen in der Siedlung. Wie viel Zeit ist da vergangen? Wann war das?
Naja, also ich habe ungefähr zeitmäßig, ich war um 5:30 habe ich die erste Information bekommen, wo ich dann zurückgefahren bin und circa um 9:30 am Abend. Wir sind ja in der Nebenstraße gestanden, ist dann zur Explosion gekommen. Nicht direkt das Nachbarhaus dahinter, sondern einfach so schräg rüber. Das war ein Bungalow und dann hat es eine Explosion gegeben, also alle Scheiben rundherum zerrissen. Das Haus ist vom Keller bis zum Dachboden in Brand gestanden. Und dann haben wir gewusst, so, jetzt ist da drüben was passiert. Das Erste, was einem durch den Kopf geht, ist es im Zusammenhang mit dieser Bohrung oder auch nicht? Das könnte ja ganz leicht ja ein Paralleleinsatz, ganz ein normaler Paralleleinsatz sein. Natürlich Feuerwehrmann relaxed, weil sie grundsätzlich bei einer Pumparbeit waren und waren nicht eingestellt, jetzt zu einem Wohnhausbrand mit Personenrettung zu fahren. Die Feuerwehrautos sind irgendwie beigestanden, selbst da bin ich auch zugefahren und bin sogar selbst vor einem Feuerwehrauto gestanden, weil sie ja angestellt waren, mehr oder weniger. Und auf einmal kommt da so ein Einsatz zu, wo es auch um Menschenleben geht und das zu retten. Wir haben dann alles, inklusive Bürgermeister, der was ja total super verhalten hat bei dem Einsatz und voll mitgeholfen hat, auch bei der Personenrettung. Wir sind dann in die nächste Straße gelaufen, die Autos sind gestartet, zugefahren und haben ganz normalen Löscheinsatz mit Personenrettung durchgeführt, Innenangriff, Schwernotenschutz und Zubringleitung liegen und. Bis uns auf einmal aufgefallen ist, das ist nicht normal, die Flammenbildung, die es gibt, helle Flamme, Gas, dann die Ausströmung, dass das die Flamme so schnell verbrennt, also die haben ja richtig gezüngelt, also nicht nur, wie man es kennt von einem Brandgut, sondern da hat irgendwas nachgeschoben. Und wie ich dann einen Schritt so weitergehe bei dem Bewuchs drüber, dann schaue ich in den Garten und dann haben sie so gute 400 Quadratmeter, das waren wie tausende Teelichter, wenn man die romantisch in den Garten stellen will, wo dann aus den Rosen die Flammen rauskommen und dann war das erste Scheiße, Gas. Sofort zurück, alle natürlich, aber im Bedacht, du musst den Menschen retten, der da noch drinnen ist, der zum Suchen ist, die Hausbewohnerin, die ist ja selbst rausgekommen und der Lebensgefährte war noch im Haus drinnen, der ist aber relativ rasch durch die Feuerwehr gefunden und gerettet worden. Der Notarzt, das war so schnell gegangen, weil das angrenzend ist auch in der Stationierung vom Notarzt und dann war das Thema Gas. Ja, sofort zurückziehen, Achtung, Gas, Gas, Gas. Ja, und dann stellt sich die Frage, ja, ist das das eine Haus, was explodiert? Wie schaut es bei den weiteren Häusern aus? Wie schaut das aus, wo wir mit unseren Einsatzfahrzeugen stehen? Wo steht das aus? Oder schaut das aus, wo du selber stehst? Also da war es dann spannend. Der örtliche Feuerwehrkommandant hat dann gesagt, die Alarmstufe 1 auszulösen, weil es vorher rücken ja 4 Feuerwehren in der Stadt ans Feld aus. Beim Brandereignis hat die einmal nachalarmieren lassen. Ich bin aber gleich einen Schritt weitergegangen und habe die Alarmstufe 2 einmal auslösen lassen durch die Landeswarnzentrale. Oder ich habe das also gespürt, das wird jetzt was Größeres. Und vor allen Dingen weiß man nicht, wie weit pflanzt sich dieser Einsatz noch weiter fort. Und sollte es dort zu mehr Explosionen kommen, dann brauchst du Einsatzreserve vor Ort, die sofort zugreifen können.
Da ist eine Frage gekommen über Social Media. Der Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Pitten, der will wissen, wie viele Feuerwehren und Einsatzkräfte waren letztendlich beteiligt?
Also wir haben einmal im Schlag ca. 16 Feuerwehren vor Ort gehabt und Einsatzkräfte waren um die 300. Natürlich hat sich das über diesen langen Einsatz ja oftmals getauscht. Wir wissen ja, freiwillige Feuerwehrdienste, wir sind in der frühen Arbeit, die werden angelöst oder gehen zumindest einmal bis Mittag in die Arbeit und nehmen sie dann frei oder werden vom Dienstgeber oder Arbeitgeber freigestellt. Und wir haben dann immer wieder nachrücken und ausgetauscht. Also es ist ein Gros, die Einsatzleitung ist geblieben, die Einsatzführungsunterstützung ist geblieben, die örtlichen Feuerwehren haben sich intern personell ausgetauscht, aber wir haben dann immer auch auswärtige Feuerwehren hinzugezogen, weil wir ja nicht nur die Gasmessungen ständig pro Straße mit 2 Trupps besetzt haben, sondern auch, wir mussten ja, was ist beim Paralleleinsätzen jetzt in der Stadt uns füllen, sondern wir mussten die Einsatzmannschaft sicherstellen. Wie der Bohrbeginn bekannt gegeben worden ist, das zum Nachbohren mit dem Bohrgerät. Und wir mussten das Bohrgerät ja im explosiven Bereich oder dort, was am gefährlichen war, starten. Dort hat man nur mit einem 3 Feuerwehren kurzzeitig aufgestockt. Wenn es zu einer Explosion gekommen wäre, hat das Rote Kreuz gesagt, sie braucht natürlich Einsatzmannschaften, die Verletzten eventuell aus dem Gefahrenbereich zu den Zelten, zu der Versorgung des Roten Kreuzes bringen muss. Da haben natürlich aufgestockt, wie das Ereignis wieder vorbei war, hat man die 3 Feuerwehren wieder heimschicken können. Also wir waren da irgendwo in ständiger Bewegung.
Jetzt haben wir vorhin gesprochen über den Gasaustritt auch im Bereich des Gartens, der Wiese. Wie geht man da vor beim Löschangriff?
Und ja, man versucht, das ist einmal grundsätzlich mit Wasser zu löschen, also alles abzulöschen. Und was kann man tun? Also die Gegenstände, die zu brennen beginnen, werden gelöscht. Und das sind ja wie bei einem normalen Wohnhausbrand, hauptsächlich ist das Holz. Irgendwelche Gartenmöbel oder sonst was abgelöscht worden. Aber es hat natürlich da, glaube ich, die ganze Nacht und einen Tag sind die Flammen schon irgendwo auf kleiner Flamme, haben es immer dahin brennt, weil das weiß man ja, wenn Gas brennt, sollte man es eigentlich brennen lassen, solange es nichts anderes drunter herum anstehen kann. Weil nur Gas, das brennt, das weiß ich auch, wo Gas ist.
Ich war mal in Aserbaidschan und dort gibt es einen Burning Mountain, so nennen sie das, also einen brennenden Berg. Das ist so eine Felsformation und dort tritt Erdgas aus und das brennt kontinuierlich seit über 1000 Jahren. Es ist natürlich eine Touristenattraktion mittlerweile dort. Das ist eine Fläche von ein paar Quadratmetern, die brennt. Also unglaublich, wie groß diese Gasreserven da unterirdisch in so einer Blase auch sein können. Ganz ungewöhnliches Einsatzbild, das wir da in Ansfelden erlebt haben. Herr Forster, mich würde interessieren, wie breitet sich das Gas unterirdisch aus? Welche Charakteristik hat das? Wie kommt das vom Bohrloch 100 Meter entfernt zum Einfamilienhaus? Und auch, wie sind Sie da eigentlich dazu alarmiert worden? Wer hat Sie angerufen?
In dem Fall war es so, mich hat die Firma, die Bohrfirma verständigt, sie bringen das Wasser nicht mehr in den Griff, wo wir auch nicht aushelfen kann, weil der Firmenchef ist auch nicht gleich gekommen, der war Urlaub, glaube ich. So, und ich bin dann losgefahren und dabei, wie die Umfahrrichtung ans Feld, St. Florian, auf ans Feld, da habe ich mir zweites Mal angerufen, es hat eine Gasexplosion gegeben. Ich habe mir gedacht, das ist nicht ganz so einfach. Bin dann zur Einsatzleitung gekommen, jetzt am Bödermeier. Dort sind wir dann zur Bohrstelle, haben wir mal alles rundum angeschaut. Der Bohrmeister und sein Helfer, der Maschinist, hat mir dann alles erklärt, irgendwann gefragt, wie das, ich muss es ehrlich sagen, wie ist der Bohrvorgang gewesen, was ist verrohrt, wie hat die Geologie ausgeschaut und so weiter, dass man selber ein Bild machen kann, das zu sanieren. Ich sage es persönlich, wie ich das gesehen habe, beim Container, ein Wasseraustritt, das Flimmern, wie der Herr schon gesagt hat, da habe ich schon reingeschaut. Und der Schlauch, der Ableitungsschlauch von der Bohranlage zum Container, den haben sie sogar niederhängen müssen, weil der hat sie selbstständig gemacht. Obwohl das ein sehr schwerer Schlauch ist. Ein normaler Feuerwehrschlauch. So, und dann kann man weiter eh nichts machen. Die Feuerwehr hat das rund, dann hat er schon alles unter Kontrolle gehabt. Und ich habe halt dann einen Gedanken gemacht, habe dann in der Einsatzzentrale meine Vision, wie das passiert ist, vorgestellt. So, und die Vision, die hat genau gestimmt. Die haben die ersten 10 Meter, weil es sind circa 7 Meter Kiesboden, der Schotterboden der Welser Heide. Und der ist relativ sandarm, der ist recht durchlässig. Und Überlagerung gibt es für einen Lehm fast gar keinen. Darum hat es überall rausgebrannt, weil es hat überall schön auf dem Untergrund rausgekommen, das Gas. Und oben Grundwasser, oben Schlier, oben Stauerrasses, da ist circa 1 Meter, 1,5 Meter wasserführende Schicht. Dann ist der dichte Ton. Und in den dichten Ton, Schlier, ist die Verrohrung 10 Meter von oben, das war 3 Meter eingebunden worden. Das ist eigentlich über die übliche Art, weil dort war dann der Schlier schon fest, standfest. Verrohrt wird er grundsätzlich nur so weit, dass eine Bohrung nicht standfest ist, weil wenn der Boden stehen bleibt, muss man durch eine Reihe mit einem Müll wieder rausbringen. Und dann sind sie auf 90 Meter auf den Sand gekommen und dort hat das mit dem Wasser angefangen. Und sie haben nur 93 Meter eingebohrt. Und haben dann mit ihrem Firmenchef geredet, telefonisch. Und die haben gesagt, wir haben jetzt schon so viel Wasser. Und der hat gesagt, baut die Sonde ein. Das wäre ja kein Problem gewesen. Sie haben dann nicht mehr weitergebohrt, weil der größte Fehler wäre, wenn wir uns weitergebohrt hätten. Aber sie haben dann das Bohrgestänge ausgebaut, die 90 Meter, 93 Meter, und 3 Meter Bohrgestänge, oder 2 Meter, Entschuldigung, das war noch im Bohrloch drinnen. So muss man dazu sagen, ein Bohrlochkopf oben ist ja eine Ablenkung, das heißt eine Abdichtung, wo das Bohrgestänge durch die Verrohrung runtergeht mit der Abdichtung und von dort geht seitlich ein Schlauch weg zu dem Container. Und ich muss sagen, die Abdichtung, die so ist da, aber da ist nicht einmal Wasser raus, kein Gas rausgekommen, dabei haben wir dann später gar kein Gas gemessen, obwohl das im Container war. Das dabei war eigentlich sehr sicher. Die letzte Bohrstange haben sie drin lassen. So, und auf dem Bohrkopf, am Bohrlochkopf, haben wir einen Druck gehabt von 6 Bar. Das war in der Nacht. Und in der Früh haben wir das an und morgen sind wir dann wieder hintere. Und dann habe ich dann schon ein bisschen mehr geschaut, weil man noch mehr gesehen hat, dann war es wie in der Nacht. Bei einem 4 Uhr ist die ÖMV angelauscht gekommen. Die Firma Riegler hat die Firma ÖMV angerufen, sie haben ein Bohrloch zum Verbrissen. Circa 4, die haben dann alles verladen und der Verbrissdruck ist dann circa 4 Uhr in der Früh eingetroffen, dann haben wir diskutiert. Jetzt muss ich wohl was sagen, was nicht negativ für den ÖMV ist. Aber die Partie hat gesagt, da sind wir nicht zuständig. Für die, die das Hand am Bein gesehen haben, haben sie keinen Rückzieher gemacht. Und ist klar, ÖMV ist ein großer Betrieb, viel Vorrangen oder solche Sachen gibt es andere Fachleute, das sind nicht die, die was da waren. Aber gut, wir haben gesagt, sie brauchen nur das machen, was ich anschaue, so quasi. Dann haben wir ein Konzept ausgearbeitet, die ÖMV hat sich ein Material alles vorbereitet, zusammengekriegt, Schleich haben sie sich noch holen müssen. So, und jetzt kommen wir zum Konzept. Wie bohren wir das Bohrloch nach? Weil das sind die Bohrstangenlänge, waren 2 Meter. Und wir müssen es wieder auf 3, eigentlich auf 91 Meter. So ungefähr haben wir es wieder eingebaut. Das heißt, ich muss das mindestens 45 Mal das Bohrgestänge öffnen. Mhm. 45 Mal kommt Gas und Wasser raus. Und da kommt dann aber die Feuerwehr auch ein Problem, dass wir das in den Griff kriegen. Irgendein Pumpenschlag, weil es ist ja Wasser rausgegangen, es können den Stein auch mit abbekommen, dann ist es aufgemacht. Ich sage, so machen wir es nicht. So, meine Erfahrung, wir haben gesagt, wir bauen in das Bohrgestänge die eine Stange, die was noch unten war, die was noch im Bohrloch drin gesteckt ist in der Maschine. Dort bauen wir ein Rückschlagventil ein, dass kein Gas nach oben, kein Wasser und Gas nach oben kommen kann. Und dann kann ich die anderen 44 Stangen eigentlich problemlos einbauen. Und das Konzept haben wir ausgehört, wir haben das Rückschlagventil alles hergekriegt, was wir alles brauchen, das haben wir alles in der Firma lagern gehabt. Und um circa 4 Uhr haben wir dann die ganze Aktion, Feuerwehr hat geschaut, dass dort mit Lüfter, und das kann jeder wieder mal sagen, was wir dazu gezahlt haben, dass wir dort ex-geschützt arbeiten können. Mhm. Ein Kriterium war, wenn wir das Bohrgestänge aufmachen, dann wird ja die Fließgeschwindigkeit von Bohrloch-Sohle bis auf ja erhöht. Und wenn da Steine mitkommen und die schlagen am Bohrkopf, weil die Oberweise der Bohrantrieb, wenn die da anschlagen und eine Funkenbildung gibt, kann sein, dann haben wir da gleich bei der Bohrloch herbei des Feierns. Dann wird es noch kritischer. So, ich habe das ein wenig überschlagen, wie lange braucht es, wenn man es aufmacht. Wie lange braucht es? Und das waren mehr als 2 Minuten, darf man da nicht brauchen. 2,5 Minuten. Bohrgestänge auf und wieder zu. Und genau so war's. Wir haben das alles sauber vorbereitet. Mein Sohn ist an der Anlage gestanden. Ich war in der Einsatzzentrale. Überwacht, ist übergangen. Und aufgemacht. Ganz kurz haben wir Spritzen gesehen. Und gleich wieder zugemacht. Und es ist kein Materialpumpen mit rausgekommen. Und dann hat man die 90 Meter Bohrgestänge ganz gefahrlos, quasi, muss ich schon fast sagen, im Vergleich zu dem, was vorher war, eingebaut bis zur Bohrloch-Sohle. Und da, wenn wir das Bohrgestänge eingebaut gehabt haben, sind gewisse Flammen im Nahbereich schon ausgegangen. Das heißt, es ist schon weniger Gas aufgekommen und weniger Wasser. Aber einen Druck haben wir oben nur von 4 Bar gehabt. Und dann, wenn wir dann zur Pressen angefangen haben, war der Druck schon nur mehr 2 Bar, was ja das Gute war, dass sie über den ganzen Tag ja ausgast und den Druck abbauen können. Und da habe ich schon ein ganz gutes Gefühl gehabt, so wie mein Heli gerät, das haben wir super im Griff, weil wenn es nur durchs Bohrgestänge schon weniger wird, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Ich habe auch über den ganzen Ablauf eher die Ruhe, ich bin da ein ruhiger Mensch, der mir ein paar Antritte haben, so zwischendurch. Wieso ich so eine Ruhe habe? Ja, so wie weil ich weiß, was ich tue. Also, es ist so.
Kommt die Ruhe mit dem Alter oder mit der Erfahrung?
Alles miteinander. Und wenn man länger verheiratet ist, auch, kann man auch gleich dazu sagen. Nein,
das war schon. Und Ehrenmitglied sind Sie selber bei der Feuerwehr ja auch, oder?
Ich bin nur Ehrenmitglied bei der Florianer Feuerwehr.
Sehr schön.
Ja, das ist auch so eine Sache. Wir haben 4 Feuerwehren, jede hätte mich dazu haben wollen. Ja, ich war bei der Stiftsfeuerwehr, und da habe ich auch immer ausgerufen, ist ja gar nicht Feuerwehr gewesen. Und dann bin ich übernommen worden bei der Marktfeier St. Florian, die unterstütze, was geht, und ohne anderen auch, weil da muss ich mit Leitung eine Gleichbehandlung machen für die Feuerwehr.
Sehr schön. Ich glaube, zum Prozess wollten Sie noch was sagen.
Zum Prozess. Und dann, wenn das Bohrgestänge unten war, dann ist der nächste Schritt gekommen, die Verpressung, die im Bauch ist vorbereitet, und ja, da war die Feuerwehr fest in Einsatz. So, und dann haben wir dann den Verpressvorgang gestartet. Die Feuerwehr hat fest mitgeholfen, weil wir haben da 6,5 Tonnen Zement und Schwerspat vermischt. Und innerhalb von einer schwachen Stunde haben wir circa 7000 Liter verpresst. Und Volumen, rechnerisch, gingen rund 900 Liter rein. Da ist aber das Urgestänge nicht einmal wegrechnen gewesen. Das heißt, wir haben den Boden dann so was derartig verpresst, mit einem Verpressdruck von circa 50, 60 Bar. Das ist alles aufgezeichnet worden. Auch mit Datenschreiber, das ist alles Nachwissen. Und wie das Bohrloch halber vor war, ist das letzte Feuer auch schon ausgegangen. Das heißt, das ist aufgezeichnet, dass im Nahbereich, sage ich jetzt einmal, das Gas relativ schnell aus dem Untergrund rausgekommen ist. Weil so viel sind wir noch ganz einfach. Ja, und dann war es eigentlich fertig. Und dann muss ich nur sagen, es wird die Frage kommen, ist die Bohrung dicht oder nicht? Die kommt sicher von der Behörde, das kommt sicher. Und dann haben wir vorgeschlagen, wir setzen um die Bohrung, um die tabarierte Bohrung, Sonden, das heißt Rammrohre, in den Untergrund. Und dort hat die Feuerwehr wieder gemessen, ist da ein Gas drin, ist da kein Gas drin. Und das hat man dann bei 11 Parzellen, wo nur im Untergrund Gas war, vor der Freigabe, das weiß jeder, der Helle besser, hat man das zuerst kontrolliert. Das hat man von außen nach innen gemacht, dass die Leute früher zu den Kaiser wieder hinkommen. Oder weiß der Helle mehr als ich.
Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das postgraduale Studium ÖRISK, Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Universität Wien startet wieder. Das Weiterbildungsprogramm wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres angeboten. Es kann ab Herbst 2024 berufsbegleitend absolviert werden, in zwei Varianten. Als Universitätslehrgang mit dem Abschluss akademischer Experte oder akademische Expertin oder als Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Science, Continuing Education. In diesem interdisziplinären Weiterbildungsprogramm erfahrt ihr alles rund ums Thema Katastrophenmanagement. Wie kann man Katastrophen verhindern? Was haben die Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall genau zu tun? Und wie wird der Normalzustand wiederhergestellt? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Besonders spannend ist die Weiterbildung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und Bedienstete der öffentlichen Verwaltung. Am 23. April und am 22. Mai findet der Infoabend statt, in hybrider Form, in Wien und online. Dort hört ihr alle wichtigen Fakten und ihr könnt auch Fragen stellen. Mehr Details findet ihr unter www.oerisk.at.
Ende.
Helmut, steigen wir da gleich ein. Wie kann die Feuerwehr diesen Prozess unterstützen und auch wie kann man da dazu beitragen, dass dieses Areal ja weniger explosionsgefährdet ist? Was kann man da machen?
Ja, für uns war wir hauptsächlich, wir haben einmal jede Straße gemessen, weil wir mussten einmal feststellen, wie weit ist eine Gaskonzentration überhaupt da. Und man hat schon gesehen, mit zunehmender Zeit und so wie es der Alfons schon richtig sagt, uns wir haben aufpassen müssen, dass uns dort die Zeit nicht davonläuft. Wir haben ja im unmittelbaren Gefahrenbereich zuerst einmal das explodierte Haus gehabt und haben aber feststellen können, dass über die Zeit, über ein zweites, drittes, viertes, fünftes, mal in Summe waren es dann 6 bis 7 Häuser, wo sich dann die Gasentwicklung schon ausgebreitet hat. Wir haben dann nur daneben ist eine große Firma, die Firma Rema, wo die Geschäftsleitung selber gesagt hat, ich brauche keinen Bescheid nicht, sondern es ist für meine Arbeitnehmer das Wichtigste, dass zur Sicherheit gegeben ist. Der hat freiwillig begonnen, den Betrieb zu evakuieren. Und wir haben dann, so wie es der Alfons sagt, man darf mit 4 in der Früh, wo die OMV eingetroffen ist, und der Alfons, der nächsten Tag um 4 auf die Nacht waren wir dann fertig mit diesen Bohrungen. Das heißt, es kommt zweimal die Zahl 4 vor, aber das eine war 4 in der Früh, den ersten Tag, und am nächsten Tag 4 Nachmittag, wo wir dann mit der Verpressung fertig waren. Und wir haben aber dann, weil trotzdem diskutiert worden ist, das weiß man auch, jetzt ist alles gut gegangen, jetzt hat jeder richtig gehandelt, aber ein Restrisiko bei so einem Einsatz ist bis zur letzten Minute gegeben und am Mittag haben sie mir dann die Polizei berichtet, sie waren nur mehr messen bei der Firma Rema und auch dort kann man im Keller bereits geringe Konzentration Gas feststellen. Jetzt habe ich dann gesagt, so Leon, jetzt ist aber dann irgendwann einmal Ruhe mit der Diskutiererei, wir müssen was tun, weil wenn dort die Gaskonzentration so steigt, dass man nicht mehr bohren können draußen, zum Beispiel bei Rema, dann hätten wir dort auf lange Zeit überhaupt nichts mehr tun können. Also Und wir haben auch dann Maßnahmen treffen müssen. Die Autobahn, zum Glück waren wir bei der Asfinag ja selber untergebracht mit der Einsatzleitung. Autobahn geht daneben. Was ist, wenn es nur Explosionen gibt? Den Verkehr dort zu drosseln auf der Autobahn, dass die Leute nicht schnell fahren, braucht uns eh nichts wie in Österreich. Eh bekannt, dann 60er durchs Team und die Leute fahren trotzdem 100, aber du musst dich irgendwann einmal selber die Maßnahmen setzen, dass du selber als Einsatzleitung alles Mögliche halt getan hast und Vorsorge getroffen hast. Und ich war dann einmal bei einer Pressekonferenz und habe meinen Anruf und auf das der Feuerwehrmann hat den Gedanken gehabt und darum muss man sich viele, viele Meinungen anhören, aber man muss dann eh selber für sich entscheiden, was nehme ich heraus und vor allen Dingen auch welche Prioritäten setze ich. Alles ist wichtig momentan, ist klar, aber man kann die 10 Sachen auf einmal umsetzen. Man muss eins nach dem anderen fertig machen, organisieren, bis läuft, richtigen Leiter einsetzen. Es ist sogar so weit gegangen, dass dann einer auf die Idee gekommen ist und gesagt, was tun wir denn mit den automatischen Rosenwerten in den Garten fahren? Wenn natürlich da beim Rosen das Gas rauskommt und der akkubetriebene Rosenmäher drüber fährt, jetzt haben die Feuerwehrmann die Rosenmäher gesucht in den ganzen Parzellen vom evakuierten Gebiet, haben die auf die Straßen rausgestellt und haben es markiert, wenn sie kehren und haben es ausgeholt soweit. Also 42 Jahre bin ich bei der Feuerwehr, aber ich habe noch nie einen automatischen Rosenmäher gefangen in den Garten, weil es eine Gefahr ist. Das heißt, wir haben da schon sehr viel und viele Meinungen dann mithören dürfen und machen dürfen. Und der Alfons, das Erste, hat sich ja locker angehört. Ja, wir verpressen das Loch. Ja, okay, verpressen wir. Natürlich in einem Abstand, wo es nicht mehr so gefährlich ist, wo die Konzentration vielleicht dann nicht so schnell hinkommt, wo wir gemessen haben, bis dorthin, dort ist noch kein Gas, dort geht's. Dann haben wir aber die 150 Meter gehabt, wo uns dann wieder die Schleicher gegangen sind. Wir haben die Schleicher wiederholen müssen. Und dann ist es nur darum gegangen, was ja auch ganz ein wichtiger Aspekt war. Ich glaube, das war sogar der Alfons, wo er dann gesagt hat, naja, kann aber sein, was der, wenn das nicht gescheit verpresst ist und wenn wir dort sparen und nicht 100% arbeiten, dann kommt womöglich das Gas in 15 oder 20 Jahren an einer anderen Stelle raus, weil es einfach raus will und sucht sich halt wieder den Weg, wo es am leichtesten an die Oberfläche kommt und dann kommt es dort zu einem Schadensereignis. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie der Bürgermeister dann auch wieder aufgerissen hat und gesagt, naja, ich brauche aber auch die höchstmöglichste Garantie, dass das dann ewig und endgültig und für mich auch sicher gelöst ist. Der Alfons dann sagte wieder, ja, da haben wir dann kein Problem, da müssen wir halt nachbohren. So, nachbohren hat wieder für die Feuerwehr geheißen, nämlich ein kraftstoffbetriebenes Gerät in einer Zone, wo brennbares Gas ist, zu starten. Wir wissen alle, dass das ja, in einer Einsatzzone ist aber nicht die schlaueste Lösung, aber dort hat es sein müssen. So, jetzt schauen natürlich wieder alle auf die Feuerwehr. Okay, was kann ich tun? Ich kann das Gas ja nicht wegzaubern, ich kann es nur mit Lüfter so weit ja, verblasen, sage ich mal, oder irgendwo einen Sturm erzeugen, künstlich, der was man das so weit verblasst, dass dort kein explosives Gemisch entstehen kann. Das haben wir getan und unsere Lüfter sind natürlich auch nicht echt geschützt. Jetzt muss es also so ein leistungsstarker Lüfter sein, wir haben sie sogar Tunnellüfter geholt dann, die wieder so weit wegstehen können, wo wieder nichts gemessen wird, damit sie einen Luftstrom mit Beinen erzeugen können, damit sie uns das Gas verblasen. So, wir sind Zubi und das war die erste Phase. Zubi, das so weit durchlüften und zu durchwirbeln. Die Feuerwehr misst, hat gasfrei gemessen. Wir haben dann die drei Leute, was das Bohrgerät bedient hat, Feuerwehrbekleidung angezogen, weil wir gesagt haben, Restrisiko haben wir und dass ihr gescheite Schutzbekleidung habt, sondern das kann man zu einer Durchzündung, dann sollte wenigstens der Kopf geschützt sein mit Feuerwehrhelme und die Einsatzbekleidung, damit es keine Verbrennungen oder vielleicht nicht so starke Verbrennungen gibt. Man hat es ja nicht ganz ausschließen können. Also die Lüfter aufgestellt, in Betrieb genommen, Gasfreimessung durch die Feuerwehr und dann ist gebohrt worden. Und wie wir dann das Bohren, den Startbefehl zum Bohren gegeben haben, so ruhig wie da, wie die 45 Stangen dann eingeführt haben, wo einer mitgezählt hat, eine Stange, zweite Stange. Also so ruhig war es die ganze Zeit in der Einsatzleitung noch nie.
Genau so
war es. Bis dann, und das habe ich auch gewusst, und ich war zum Alfons gesagt, Alfons, wenn wir das Bohren geschafft haben, wo die Maschine rennt, dann haben wir gewonnen, weil das Verpressen an und für sich selber, das ist von so einem Sicherheitsabstand aus passiert, dass ich mit dem keine Angst gehabt habe. Das war halt eine technische Sache, das was funktionieren muss. Und da habe ich mich auf den Alfons verlassen. Aber für mich war halt das Spannendste dann, dieses Gerät zu starten, damit da nichts in die Luft geht. Also wenn wir das gehabt haben, habe ich gewusst, so Alfons, jetzt kannst du mit deinem Zement hinten spülen und die Luke zustoppen, was du willst. Also das war für mich dann schon Highlight, was da passiert ist, und ich war irrsinnig glücklich, wie das eigentlich dann vorbei war.
Das glaube ich. Da fällt der Stein vom Herzen. Ja. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, das war die Evakuierung der Siedlung. 65 Häuser, über 100 Bewohner. Wann war dann der Befehl von der Bezirkshauptmannschaft oder wann war der Wunsch der Bezirkshauptmannschaft, die Siedlung zu evakuieren?
Das war, dieser Entschluss ist relativ rasch gefallen, weil ja, wir haben da das, in dem Fall das Glück gehabt, dass der Bürgermeister ja seit Anbeginn des Einsatzes, das heißt vom Problematik des Wasseraustrages um die Explosion selber miterlebt hat, der hat da schon miterlebt, was kann da auf uns zukommen. Und es waren ja gleich einmal die Gespräche, wie weit kann das maximal gehen. Und man muss irgendwann ein Maximum ansetzen, mit dem man arbeitet. Wir haben die Einsatzleitung das erste Mal am Rande dieser Siedlung aufgebaut und haben aber nachher nur einmal in der Nacht selbst nur einmal übersiedelt auf ein ganz anderes Betriebsgelände, wo wir nicht einmal mehr eine reine Draufsicht gehabt haben auf dieses Siedlungsgebiet. Natürlich hilft ja schon eines, den Entscheid zu treffen. Die Bezirkshauptmannschaft war ja durch den Journaldienst der AA bereits seit Anbeginn ja vor Ort. Und man hat sofort mitgekriegt, dass da Bescheide zu erstellen sind, um die Evakuierung auszuführen. Und der Bürgermeister hat natürlich gewusst, ich habe ein leistungsstarkes Stadtamt, das ich sofort aufgesperrt habe. Der hat die Mitarbeiter informiert, die sind sofort hingefahren. Und man hat ja von einem Brandereignis, sage ich mal, vor ein paar Monaten hat es einen starken Wohnungsbrand in Landsfeld gegeben. Und dort hat man das Gleiche praktiziert, im Stadtamt diese Personen des Wohnblocks zu versorgen. Seitens Rote Kreuz hat es betreut, also da haben wir das Glück, dass vom Katastrophenschutz her ja sehr viele Maßnahmen gibt und das Handling ja da ist. Das heißt, man hat bei diesem Siedlungsgebiet, wo es natürlich um wesentlich mehr Leute gegangen ist, gell, aber man hat die Infrastruktur dort gehabt, man hat die Notunterbringung, man hat schon gewusst, wie man das auch machen kann. Das heißt, wenn eine Stadt oder eine Gemeinde, denn wird nicht explizit wirklich vorbereitet ist, gibt es dort noch einmal ein Problem. Wir hätten auch noch zusätzlich Busse schon im Talon gehabt, die Leute von Ansfelden umführen in den Stadtamt. Aber das war dann nicht notwendig. Das haben wir mit unseren Transportfahrzeugen gemacht, beziehungsweise jene Straßen, dort wir noch kein Gas gemessen haben, ob man es auch die Leute erlaubt, dass mit dem PKW, sofern es so gegangen ist, durch die Einsatzfahrzeuge das auszufahren können, auch dort weggefahren können. Und alle sind dann nicht auf Stadtamt, sondern wir haben das Rote Kreuz und die Polizei hat es registriert. Auch wenn sie zu Verwandten, Eltern oder sonst wo hingefahren sind, haben wir gewusst, wo sie die Leute aufhören. Was natürlich dann schon noch kommt, ist diese Meldungen, ich habe eine bettlägerige Person, die aus dem Gefahrenbereich gebracht werden muss. Ich habe betreute Personen, die eine Pflegerin haben und irgendwo hin müssen. Also das haben wir schon in 4, 5 Fällen gehabt, aber da war das Rote Kreuz so gut aufgestellt, dass auch diese Personen transportfähig gemacht wurden und auch verlagert wurden.
Helmut, wir haben vorhin auch die untere Explosionsgrenze öfter erwähnt. Bringen wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkel. Wir sprechen von der unteren und oberen Explosionsgrenze bei der Feuerwehr. Erklär uns da was dazu. Wie läuft das ab? Warum gibt es eine obere und untere Grenze?
Ja, das ist bei allen Dingen so, dort, wo man von der Explosionsgrenze redet, das sind einfach Gasgemische, die entzündbar sind. Und ganz nüchtern erklärt ist es, wenn das Gemisch einfach zu locker ist, dass zu wenig Gas wäre zur Entzündung, dann explodiert es auch nicht. Und wenn reines Gas ist, das wieder Sauerstoff brauchen wird, dann brennt es auch nicht. Das heißt, ist zu mager, brennt es nicht, ist zu fett, brennt es nicht, aber wir haben dazwischen einen Raum. Mhm. So. Und das heißt jetzt, die Unterexplosionsgrenze ist das minimalste Gemisch, was brennen werden kann. Und die obere Explosionsgrenze ist natürlich dort, wo es hingeht, dort, wo so das Gemisch zu fett wurde, um wieder nicht brennen zu können. Und das ist genau das Fenster, von dem man redet, von unterer und oberer Explosionsgrenze. Nur in diesem Bereich kann das Gas-Luftgemisch sich entzünden.
Alles klar. Herr Forster, abschließend vielleicht noch, was können Sie uns mit Ihrer langjährigen Erfahrung, seit hunderten Jahren bohren Sie in die Erde rein, Sie und Ihre Vorfahren, welche Tipps oder welche Ratschläge, welche Learnings können Sie uns mitgeben für die Feuerwehr, die vielleicht mal zu so einem Einsatz kommt? Was sind vielleicht 1, 2, 3 Dinge, die wir unbedingt beachten müssen?
Ja, das Erste ist, das, was wir jetzt da schon machen, das ist die Schulungen von Geburgeräteführer. Da gibt's Schulungen, da muss man noch ein bisschen mehr nachbessern. Das Abgasbehörde schreibt vor, Mitführen eines Gasgerätes, alle Firmen haben es nicht. Da hätte man es, wenn sie es da gehabt hätten, hätte man vielleicht ein wenig früher reagiert. Das war das eine. Und das zweite ist, in dem Bescheiden, in dem Wasserrechtsbescheiden oder Anzeigeverfahren, da steht ja drin, wenn man Gas oder eine thesische besser Antwort, ist sofort zuständige Beherzung verständigen. Das ist in dem Fall alles gemacht worden und auch die Feuerwehr. Nur jetzt haben wir schon ein bisschen ein Problem. Die Feuerwehr, so wie es der Heli schon gesagt hat, die steht vor einem Problem, die können das auch nicht lösen, die können nur alles absperren und dann braucht man Hochleute. Und das zweite ist, dass man, und das ist das, was ich jetzt eh dabei bin, dass man einen Notdienst, eine Telefonnummer hat. Bis da war die Bohrfirma, hätte die ÖMV angerufen, haben lange niemand erwischt. Ist so hin und her gegangen, bis das doch einmal jemand erwischt haben, und die waren nicht bei dem Verpressdruck. Aber da sollte irgendwo Kontaktadressen sein, die was mit denen umgehen können. Und ich muss auch noch dazu sagen, es ist doch so, dass bei einem so einem Gasaustritt oder Wasseraustritt nicht ein Schema abläuft. Das ist Geologie, was ist verrohrt, wie ist der Druck, da gibt es so viele Sachen und kleine Gasblasen hat es ergeben, da bloß vielleicht eine Stunde aus, du merkst das nicht einmal gescheit, und dann ist es weg. Und darum wäre da wichtig, dass man da einen Kontaktadresse für wirklich Fachleute, die was sich da auskennen.
Also da sind wir mitten in der GAMS-Regel, wie wir das bei der Feuerwehr nennen. Gefahr erkennen, das haben Sie erwähnt, absichern, ja. Abstand, Menschenrettung, wenn möglich, und dann die Spezialkräfte, sind wir mitten in der Thematik, wie wir das bei der Feuerwehr nennen. Bei uns heißt es halt GAMS-Regel.
Genau, und diese Einsatznummer, das wäre ganz gut, weil dass die auch bei den Feuerwehren aufliegt. Bei den Feuerwehren, wenn ein Gas kommt, die kommen jetzt erst dahin. Und ganz ehrlich gesagt, wenn man von der Bohrtechnik nichts versteht, was sollen die machen? Man weiß ja nicht einmal, hätte ich jetzt gesagt, man weiß ja nicht mal, von wo ist was herkommt.
Also wir sehen, wie komplex das Tätigkeitsfeld ist. Sie sagen, man kann nicht alles wissen. Die Feuerwehr wird alarmiert zu einem Wasserschaden und auf einmal braucht man 45 Rohre und bohren 90 Meter in die Erde. Helmut, abschließend für dich vielleicht noch eine Frage vom Viktor von der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Stadt. Wie hat das Zusammenspiel zwischen den Organisationen und Spezialkräften funktioniert, das S in der GAMS-Regel?
Nein, also das bestens, also absolut bestens. Wir seitens der Exekutive des Roten Kreuzes, der Behörde und Bezirkshauptmannschaft bei uns in Ersten, auch mit den Gemeinden, wir haben nicht nur ein kollegiales, sondern ein freundschaftliches Verhältnis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei so einem Einsatz ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß, das kannst du dir nicht erklären, wie dicke, wenn du sie kennst, kommst hin. Und es war gleich, du weißt, wann wer was sagt, welches Gewicht hat das Wort, wer steht dahinter, wer trifft Entscheidungen. Es führen tausende Lösungen und Meinungen führen zum Weg des Einsatzerfolges. Nur man muss dann für sich selber entscheiden, wer hat die Verantwortung, wer gibt den letzten Befehl. Dann messen alle Spuren und ich habe es ein paar Mal gesagt, das ist am Ende mit lustig, Freunde, und wenn einer jetzt was tut, das, was ich nicht weiß, dann schäbert es aber in der Hitten. Man muss dann ganz, ganz klare Worte finden, weil es war ein brisantes Thema. Und ich habe gesagt, gut war es natürlich, dass ein Teil der Behörde schon beim Entstehung, bei dem Einsatz dabei war. Man denkt im Nachhinein natürlich noch, gut, dass wir beim Wassereinsatz schon dort waren, weil wir haben das verknüpfen können und gesagt, okay, wenn es kein normaler Wohnhausbrand ist, dann hat das wahrscheinlich mit dem Bohrloch auf der anderen Seite von der Straße zu tun. Aber ich habe mir dann auch vorgestellt, jetzt stellt sich vor, es wird ein normaler Wohnhausbrand gemeldet mit einer Gasexplosion. Da denkt ja keiner nach, dass in der nächsten Straße ein Bohrgerät stangert, wenn das nicht gemeldet ist oder für die Feuerwehr. Und auf einmal hast du aber so ein Ereignis, da denkst du, da deine Gasleitung ist defekt oder bei der Gasuhr hat sowas und dreimal das Gas an. Die Leute fahren heim und dabei sickert über Nacht das Gas weiter, weil wir sollten einer nachdenken und sagen, da hinten ist bohrt worden. Das siehst du gar nicht, die zwei Straßen weiter. Das heißt, wie jeder Einsatz, es gehört auch ein Können dazu, aber trotzdem spreche ich nicht ab, dass ein Quäntchen Glück auch dazu gehört, das Glück des Tüchtigen. Das gehört genauso zu. Alfons weiß auch, wie die Luke 90 Meter tiefen ausschaut, das wissen wir alle nicht miteinander. Wir kriegen jetzt sehr viel Lob seitens ja von der Fachberatung Behörde, dass wir das gut gemacht haben, dass das ein nicht alltäglicher Einsatz ist und auch gut gemeistert worden ist. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn das heute das Gleiche wieder passiert, müsste man es genau wieder suchen, eingrenzen, wo ist, das Evakuieren lernen wir 100 Mal bei der Stabsarbeit, einen Brand zu bekämpfen, ist eine alltägliche Geschichte, was wir haben. Ja, es ist einmal eine Thematik jetzt einmal mit dem Bohrloch. Darum ist es ja auch so schwer, den Feuerwehrmann als Berufsbild darzustellen, weil was lernt man denn im Feuerwehrmann? Soll es jetzt mehr Elektriker sein, ein Mechaniker, Bohrtechniker sein, ein Chemiker sein?
Im besten Fall hat man von jedem einen mit im Tanklöschfahrzeug, ja?
Genau. Wie bei der Schifffahrt, überall sollst du auskennen. Wir können sehr viel und das ist unsere breit gefächert dadurch, dass unsere Mitgliedschaften und auch Ehrenmitgliedschaften, lieber Alfons, ganz wichtig, dass wir auf die zurückgreifen. Aber immer gesagt, auf das, was ich ganz besonders stolz bin in Linzland, ist, weil dort Leute wirklich gescheite, kluge Leute, Handwerker und vor allen Dingen, das, was ich an Menschen liebe, ist, wenn ein gesunder Hausverstand hat und die an deren Positionen sind, wo du die Gesichter kennst, wo du die Personen kennst, dann kannst du natürlich schon was Großes erreichen und du hast einmal Vertrauen, dass du mal Minuten mal da schauen kannst oder mal eine halbe Stunde, wo dich mit einem anderen in X zusammenstößt und beraten kannst, weil ja die anderen genau wissen, welche Maßnahmen würdest du jetzt entscheiden, oder er kommt fragen und macht nichts im Alleingang. Das funktioniert bei uns einzigartig.
Saubere Arbeit, Männer.
Ja, da muss ich muss sagen, Helle, du hast da alle in den Griff gehabt, wenn Meldungen gekommen sind, hat es angehört. Aber das, was wichtig war, das ist umgesetzt worden. So negativ das Ganze ist, aber ganz wahrscheinlich Erlebnis, die zwei Tage, was wir durchgearbeitet haben. So gesehen, so negativ, was es ist.
Alfred, da trinken wir lieber nächstes Mal eine halbe Bier und ein paar Würstel.
Genau so ist es. Ne? Das ist klar, aber trotzdem ist es gut runtergegangen, ist eh nochmal gut ausgegangen.
Also vielleicht ganz kurz nochmal schauen, das, was die Feuerwehrmänner interessiert, und was für mich im Nachhinein auch, ja, aus einer Erzählung eines eingesetzten Atemschutzträgers war, sagt aber Statement zu dem Einsatz gekommen und denkt mir, ja, Atemschutz und Gästehütter, Gasmisten ist ja nicht wirklich spannend und na, sagt er, dann war es aber ein komisch, weil du riechst nichts, du siehst nichts, auf einmal das Messgerät in deiner Hand, gell, das fängt piepen an und rot blinken an und denkst dir, ja, es ist irgendwo Gas rundherum, steckst das ab, hängst der Fahnen auf und zeichnest das in der Lagekarte ein und gibst es dann bei der Einsatzführungsunterstützung, gibst dann ab. Und aber eins war schon, wir haben uns ja vorbereitet. Wir haben gesagt, okay, wir müssen nochmal nachbohren. Und da habe ich gesagt, Alfons, was ist, wenn es da jetzt einen Duscher macht? Restrisiko ist irgendwo da. Wir wissen ja gerade nicht, geht es neben die Schuhe raus oder geht es hinter der Garage raus? Du kannst ja nicht alles genau hundertprozentig voraussagen. Und dann hat das Rote Kreuz gesagt, okay, wie viele Leute stehen wirklich und sind mit dieser Bohrung oder Nachbohrung da beschäftigt? Und dann haben wir gesagt, okay, drei Leute sind mit den Lüfter vorne, drei Leute sind mit dem Bohren beschäftigt, dann sind die sechs und der Löschgruppen haben wir hierbei, falls was passiert, die was das sofort ablöschen können, um die 15 Leute. Okay, das Rote Kreuz hat gesagt, jawohl, bei diesem Vorgang, wir stellen Notärzte hin, wir stellen Rettungsfahrzeuge hin, aber wir brauchen Leute mit Atemschutz, die dann beim möglichen Einsatz uns die Leute aus der Gefahrenzone heraustragen. Okay, wer ist da jetzt hierbei? Die Atemschutzträger bitte bekannt geben. So, und dann ist die erste Frage gekommen, hat irgendwer von euch eine Allergie auf Medikamente? Na, dann hat sich schon einer gemeldet und gesagt, du, ich habe eine Allergie. Nein, der vom Roten Kreuz hat das gescheit, wenn du nicht zu bist, haben wir da nicht einen anderen. Ja, haben wir. Gingen zu. Und wir kennen ja unsere Feuerwehrmann oft alle, die gesagt, ach, das habe ich ab noch nicht gebraucht, ich habe schon so viel Atemschutz, aber das habe ich ab noch nicht wieder gefragt. Und dann hat er zu einem gesagt, na, haben Sie eine Tätowierung irgendwo, wie schaut es aus mit den Zähnen oder Flänzeln, ne? Hat sich ein bisschen begrüßt und dann hat natürlich der brüskiert und hat der Rotkreuz gesagt, na, das ist eh nicht der Tod, da, dass wir euch identifizieren können, falls jetzt was explodiert.
Na, boom.
Und der Feuerwehrmann hat mir gesagt, was der Helle. Und dann ist mir persönlich erst bewusst worden, um was das eigentlich geht. Ich der gesagt hat, ja, das habe ich noch nie gebraucht. Ja, aber weißt du, jetzt war es schon gut, wenn wir die von den anderen noch voneinander kennen und wann was passiert. Gell? Und dann hat er gewusst, okay, es ist kein Spaß mehr, weil jetzt ist todernst. Und das war schon eine Erzählung im Nachhinein, wo ich gesagt habe, naja, hat zwar lang gebraucht, bis es ankommt, gell? Aber es ist trotzdem angekommen. Und wir haben in allen Bereichen, glaube ich, eine super Vorsorge gehabt. Weil wenn etwas passiert wäre, das kennen wir auch, gibt 57 Gescheide, die sich vorher eh nichts entscheiden trauen, auch nicht irgendwelche Maßnahmen setzen, weil was haben wir da? Wir haben sich das angehört, du bist Alfons, oder? Und haben gesagt, das ist für uns die sinnvollste, die auch möglich umsetzbarste Methode, oder? Und keine Illusionen, was können wir beeinflussen, wo können wir eingreifen. Und diese Maßnahmen haben wir während des ganzen Einsatzes auch immer gesetzt. Dass natürlich zusätzlich nur was dazugekommen ist, dass eine Idee gehabt hat, kommt man da nicht auch noch, immer gesagt, den 60 auf der Autobahn, ja, freilich, machen wir, ist komplett wurscht. Oberschrauben, schauen wir, dass wir es benannt haben, die Arena haben wir evakuiert, nur einmal nachgemessen. Und wir haben gesagt, wir dürfen sich, auch wenn was passieren sollte, wir dürfen sie nur nicht dann den Vorwurf machen lassen, wir haben irgendwo fahrlässig gehandelt. Wir können nur sagen, was ist was passiert, aber die haben eh alles da, was man eigentlich nur berücksichtigen kann. Das war immer des ganzen Einsatzes meine Prämisse. Und wenn du nichts Vergleichbares hast, ist ganz, ganz schwer. Und eben wie gesagt, nur einmal hätte ich den gleichen Einsatz jetzt zum Minuten nur einmal was genauso wieder zum Diskutieren, zum Reden, weil die Lage anders ist, die Geologie anders ist, die Geländeform, die WZ wieder anders ist und und. Also die ganzen Faktoren, was da mitgespielt haben. Und ich hoffe nur, hätte ich wieder in so einem Paralleleinsatz mich die einfach die handelnden Personen, die dann zu dabei waren, genau wieder an meiner Seite haben. Und dann traue ich mir es auch wieder zu.
Jeder Einsatz ist anders und man lernt das.
So ist es. Helmut Födermeier und Alfons Forster, vielen Dank für diese ehrlichen und authentischen Einblicke. Dankeschön.
Danke.
Bitte.
Ja, vielen Dank auch an euch alle, dass ihr bei dieser Folge bis zum Schluss dabei seid. Ausnahmsweise eine etwas längere Folge, aber unglaublich spannend. Wenn bei euch im Ort ein Einsatz passiert, wo er sagt, da könnte eigentlich ganz Österreich zuhören. Oder wenn ihr jemanden kennt, der Einsatzgeschichten so echt und authentisch erzählen kann wie unsere beiden Gäste heute, dann schickt uns eure Vorschläge gerne. Ihr erreicht uns auf allen Social-Media-Kanälen, da findet ihr alle Kontaktdaten in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Oder schickt uns ganz einfach eine E-Mail an podcast@blaulichthelden.at. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr diese Folge mit euren Kameradinnen und Kameraden teilt. Oder vielleicht habt ihr auch Freunde, die sich für Feuerwehr einsetzen. Interessieren. Das geht ganz einfach. In der Podcast-App auf das Teilen-Icon klicken und den Link dann einfach per WhatsApp verschicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und gut wär's.